Als Predigtext für diesen Sonntag ist uns ein Abschnitt aus Römer 12 vorgegeben, dort ab Vers 17 bis 21. Dort schreibt der Apostel Paulus: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen. Liebe Gemeinde, eine nachdenkenswerte Geschichte führt auf unser Bibelwort hin. Ein König lernte auf einer Reise durch sein Land einen Schafhirten kennen, der ihn durch sein Verhalten und durch seine Weisheit so beeindruckte, dass er ihn in seinen Palast mitnahm und zu seinem persönlichen Berater, Minister oder Kanzler ernannte. Die anderen Berater und Minister wurden über den Aufstieg des Schafhirten neidisch und zeigten dem König an, sein neuer Berater schmiede Pläne gegen ihn. Und dazu ziehe er sich täglich längere Zeit in eine abgeschiedene Kammer zurück. Der König ging dem Gerücht nach und verlangte, in den Raum geführt zu werden, in der sich sein zweiter Mann zurückzog. Dort fand er ihn vor einem alten, verstaubten Hirtenkittel, der an der Wand hing. Als der König nach dem Gewand fragte, antwortete der Kanzler bescheiden: Jeden Tag komme ich für eine Zeit hierher, betrachte das alte Kleid und führe mir vor Augen, wer ich einmal war und aus welchen Verhältnissen ich komme. Woher kommen wir als Christen und Kinder Gottes? Woher kommen wir? Haben wir es auf dem Schirm, wie man heute sagen würde, wie dieser Kanzler und ehemalige Schafhirte? Unser Abschnitt handelt von der Feindesliebe. Aber ist uns auch klar, dass wir alle von der Feindesliebe Gottes lebten und leben? Dass wir alle von der Feindesliebe Gottes lebten und leben. Wir alle waren und sind leider immer noch viel zu oft in unserem praktischen Leben Rebellen gegen Gott. Genau in diesem Zustand hat Jesus für uns mit seinem Kreuzestod den Barpreis für uns bezahlt. Wie Paulus wörtlich sagt, er hat keine Zahlung Zug um Zug vereinbart, wenn wir wieder eine entsprechende Gegenleistung gebracht haben. Nein, er hat alles schon im Voraus ein für alle Mal für uns bezahlt. Als wir noch Feinde Gottes waren, so schreibt Paulus auch einmal wörtlich, noch in die Rebellion gegen Gott hinein verstrickt, in der wir uns natürlicherweise vorfinden. Wo im Luthertext schlicht übersetzt ist, ihr Lieben, heißt es im Urtext eigentlich wörtlich, ihr Geliebten, ihr von Gottes Feindesliebe Gesuchte und Gefundene. Da kommen wir her. Von Gottes unseren Widerstand wieder und wieder brechende Liebe. Uns zu gut und uns zum Heil. Eigentlich klar, dass wir diese Feindesliebe Gottes nicht für uns pachten und reservieren können. Die gilt mir, aber sonst niemand, schon nicht gleich gar nicht unserem Mitmenschen, der mir übel mitspielt. Trotzdem ist es schon eine einmalige Sache, was der Apostel Paulus da den angefeindeten Christen in Rom zur Zeit des unberechenbaren Nero ins Stammbuch schrieb: Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Die hatten wirklich mit Bösem zu rechnen. Diesem einmalig möchte ich in ein paar Gedankenschritte nachgehen. Einmalig ist das, was der Apostel Paulus da sagt, weil Original Jesus. Die Ausleger sind sich einig, was Paulus hier von Jesus aus der Bergpredigt aufnimmt, ist Originalton Jesu. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das gab es vorher so weder im Judentum, noch gab es das sonst irgendwo auf der Welt. War Jesus der Erste, der das gesagt hat, so handelt. Und weil es so einmalig ist und auch nicht zum Mainstream passt, deshalb wird es auch so selten praktiziert. Ja, man hat eher den Eindruck, je weltlicher unsere Gesellschaft wird und je weniger die Bibel gelesen wird, das ist ja auch der Fall, umso weniger merken wir, wie sehr wir uns schon von diesem Original entfernt haben. Im Internet kann man inzwischen seitenlange Tipps finden für genüssliche Rache. Schüttet einem Feind Milch in den Tank, weiß nicht, was dann passiert, aber irgendwas, auf jeden Fall läuft der Karren dann eben nicht mehr. Rufe mitten in der Nacht den Pizzaservice an und bestelle auf seinen Namen Pizza. Dann wird er geweckt mitten in der Nacht und kann auch noch zahlen. Und dann wird versprochen, du wirst es wahnsinnig genießen, wenn du es dem anderen heimzahlen kannst. Du wirst es genießen. Doch Rache ist nicht süß. Wie sagt Paulus genau? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wörtlich, lass dich nicht vom Bösen besiegen. Wer sich rächt, heißt das, siegt nicht. Wer sich rächt, siegt nicht, sondern wird besiegt. Er erleidet eine Niederlage, weil das Böse sich durch mich weiter ausbreiten kann. Wie schon Friedrich Schiller gesagt hat, das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären. Es pflanzt sich fort. Wer dagegen, wie Jesus lehrt und vom Kreuz herab auch praktiziert hat, bei diesem bösen Spiel nicht mitmacht, der unterbricht die Kettenreaktion des Bösen und erringt im Namen Jesu einen wunderbaren Sieg. Das schmeckt süß, dieser Sieg, und nicht die Rache. 36 Jahre dauerte der Bürgerkrieg in Guatemala. Unter ihm hatten besonders die Ureinwohner, die Mayas, zu leiden. Zu ihnen gehörte auch Virginia. In den Auseinandersetzungen des Bürgerkriegs wurde ihr Mann ermordet. Jahrelang wagte sie es nicht, ihre Trauer zu zeigen, aus Furcht vor Repressalien, in dem sie stehen. Erst nach dem Friedensschluss 1996 besuchte sie regelmäßig sein Grab und bekundete ihren Schmerz. Als sie sich eines Tages wieder mit Blumen und Kerzen ans Grab ihres Mannes setzte, trat ein Mann neben sie, dem ihre Trauer offensichtlich sehr, sehr zusetzte. Stockend gestand er, dass er auf Befehl von Regierungstruppen und gegen Bezahlung ihren Mann umgebracht hatte. Es folgte ein langes Schweigen. Dann sagte Virginia, ich vergebe dir. Und sie teilte ihm die Tortillas, die sie am Grab essen wollte. Es geschah 15 Jahre nach der Ermordung ihres Mannes. Von da an kehrte der Friede in ihrem Leben wieder ein. Ein zweites. Einmalig ist das, was hier gesagt ist, weil alles andere als Feigheit, vor allem Martin Luther, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass Christen nicht einfach alle Feindseligkeiten, allen Hass einstecken sollen. Er hat unterschieden, ob es um meine eigene Person geht, die benachteiligt oder geschmäht oder verletzt wird, In diesem Fall sollen wir wirklich nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern auch einstecken können, sondern segnen und wohltun, sogar dem, der uns übel mitspielt. Da gilt es. Es gibt aber auch den Fall, dass wir Mitverantwortung haben, dass das Böse einer ganzen Gruppe, auch Kindern, alten Menschen, Menschen, die sich nicht wehren können, oder der Gemeinde Jesu insgesamt zugefügt wird. In diesem Fall war sich Martin Luther im Blick aufs NT, aufs Neue Testament sicher, dass man da nicht zurückweichen darf und dem Unrecht nicht seinen Lauf lassen darf. Um nur ein neutestamentliches Beispiel zu nennen, Paulus schreibt von seiner Auseinandersetzung mit Irrlehrern im Galaterbrief, jetzt wörtlich Paulus, der unseren Abschnitt auch geschrieben hat, wir wichen auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Das ist die andere Seite. Wir wichen nicht einen Augenblick. Ich muss auch an Paul Schneider denken, der in der Arrestzelle des Konzentrationslagers nicht nur selber vielfach zusammengeschlagen wurde, sondern auch all die Schandtaten mitbekam, die in dem Gebäude für verschärfte Haft an seinen Mitgefangenen verübt wurde. Dort schleuderte er dem verantwortlichen Offizier den Satz entgegen, ich klage Sie an, vor dem Richterstuhl Christi des Mordes an. Und dann hat er alle Häftlinge aufgezählt, von denen er wusste, dass sie in letzter Zeit ermordet worden waren. Dafür wurde er dann so malträtiert, dass sein geschwächter Körper bald den Strapazen nicht mehr gewachsen war. Am 18. Juli 1939 ist er gestorben, vermutlich auch ermordet. Feindesliebe ist alles andere als falsche Duldsamkeit. Das möchte ich einfach hervorheben. Alles andere als falsche Duldsamkeit. Das müssen wir vermutlich noch viel besser lernen für eine Zeit, in der sich die Gesellschaft noch mehr vom christlichen Glauben abwendet. Unser Verhalten ist leider oft genau umgekehrt wie das von Paul Schneider. Wir leisten Widerstand, wo wir persönliche Nachteile erleiden und eigentlich das Böse erdulden sollten, so wie es in unserem Abschnitt steht. Und wir lassen umgekehrt den Dingen ihren Lauf, gehen den Weg des geringsten Widerstandes, wo wir Verantwortung übernehmen sollten für die Schwächeren im Glauben, für das Wort Gottes, für die Gemeinde Jesu oder einfach für die Schwächeren im alltäglichen Leben, wo wir Verantwortung übernehmen sollten und sagen sollten, das ist nicht recht. Ein dritter Gedanke. Feindesliebe ist einmalig, weil selten, aber verheißungsvoll. Es gibt immer wieder Beispiele, wie tatsächlich die Feindesliebe, die in Gottes Feindesliebe ihre Wurzel hat. Es war der Anfang. Das Böse überwunden hat. Ein nordkoreanischer Christ, dem in Nordkorea wegen angeblicher Spionage die Todesstrafe drohte, schrieb einen Tag vor seiner geplanten Hinrichtung einen Brief an die nordkoreanische Führung, indem er von jedem Hass Abstand nahm. Dieser Brief muss die Führer so beeindruckt haben, dass sie ihn nicht nur freiließen, sondern auch dazu einluden, aus welchen Gründen auch immer in Nordkorea eine christliche Universität zu gründen. Wenn ich es richtig weiß, gibt es diese Uni immer noch. Warum auch immer. Ich möchte noch ein Beispiel anfügen, wo ich nicht weiß, wie es letztendlich ausging, aber wo wir die Kraft der Liebe, die da drin steckt, spüren. Traurig ist die Geschichte von Claude Utterly, dem Piloten, der vor 75 Jahren die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen hat. Nach seiner Entlassung aus der Armee, aus der amerikanischen Armee, wurde er seines Lebens nicht mehr froh. und kam schließlich in die Psychiatrie. Schließlich, es waren ja so etwa 100.000 Menschen, die vernichtet wurden mit dieser Bombe. Seine Schuldgefühle raubten ihm den Schlaf und den Verstand. Tröstlich ist der Brief, den 30 Mädchen aus Hiroshima an den Piloten schrieben. Wir Mädchen sind zwar glücklicherweise dem Tod entkommen, aber durch die Atombombe haben wir Verletzungen in unseren Gesichtern und am ganzen Körper davongetragen. Nun hörten wir kürzlich, dass sie nach dem Vorfall von Hiroshima mit einem Schuldgefühl leben und dass man sie deshalb in ein Hospital gebracht hat. Dieser Brief kommt zu Ihnen, um Ihnen unsere aufrichtige Teilnahme zu überbringen und Ihnen zu versichern, dass wir jetzt nicht die geringste Feindseligkeit gegen Sie persönlich hegen. Wir haben gelernt, freundschaftlich für Sie zu empfinden in dem Gedanken, dass Sie ebenso ein Kriegsopfer sind wie wir. Wir wünschen, dass Sie sich bald erholen und sich denen anschließen, die sich dafür einsetzen, dass das barbarische Geschehen, Krieg genannt, durch den Geist der Brüderlichkeit zu überwinden. Weil Jesus ein solches Verhalten gewollt hat, ja, weil Gott selbst so handelt uns gegenüber, deshalb steht er auch mit seinem Segen hinter solchem Verhalten, wenn wir so handeln. Noch ein letzter Gedanke, einmalig, weil Gott selbst darüber wacht. Wir sagten vorher, es gibt bewegende Beispiele, wie es wirklich gelang, durch die Glut der Liebe ein kaltes Herz zu wärmen und zur Umkehr zu bewegen, wie die aufgehäuften Kohlen früher beim Schmied ein Eisen zum Glühen brachten und biegbar machten. Es gibt aber auch das andere, und das muss man einfach auch sagen. Nach dem Tod der Eltern ging es darum, unter den Geschwistern das Erbe zu verteilen. Einer in der Geschwisterschar, ein überzeugter Christ, spürte, dass sich aus dem sich anbahnenden Konflikt eine bleibende Entzweiung in der Geschwisterschar entwickeln könnte. Da schlug er um des Friedens willens vor, auf seinen Anteil zu verzichten. Tatsächlich gelang es so, den Geschwisterstreit abzuwenden, aber keiner der anderen kam auf die Idee, seinerseits auch nur einen Teilverzicht oder einen Ausgleich unter allen Geschwistern anzubieten. Die anderen hatten den Gedanken einfach nicht. Das soll er doch verzichten. Wir haben also keine Garantie, dass auf unser Nachgeben hin menschlich gesehen auch für uns alles gut und gerecht ausgeht. Aber eines ist sicher. Einmal wird Gott alle Gerechtigkeit wiederherstellen, auch wenn unter Menschen Ungerechtigkeiten bleiben. Einmal wird Gott die Gerechtigkeit herstellen. Wo wir nämlich das harte Wort hören, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, ist uns vielleicht vorher aufgefallen, als hartes Wort, ist nach dem Urtext wörtlich die Wiederherstellung der Gerechtigkeit gemeint. Gott stellt einmal die Gerechtigkeit her, wenn es unter Menschen auch in einer Schieflage bleibt. Genauso wie das im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus dem Reichen auch gesagt wird. Du hast Gutes empfangen in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Ich möchte zum Schluss noch einmal an Paul Schneider erinnern. Nach dem Ende der Nazi-Herrschaft 1945 erzählten die Mitgefangenen, was ihnen Paul Schneider bedeutete, der immer wieder Bibelworte über den Appellplatz geschrien hatte. Einer der Mitgefangenen, der nahe dran war, seinem Leben ein Ende zu bereiten, aus Verzweiflung, hörte diesen biblischen Zuruf aus der Einzelzelle von Paul Schneider. Der bekannte Paul Schneider hat mich durch diesen Ruf gerettet. Denn von da an wusste ich, dass doch einer bei mir ist. Sie haben Paul Schneider für seinen Ruf geschlagen und schließlich stumm gemacht. Aber Gott hatte ihn gesandt, Menschen zu retten. Einer, der vorher den Glauben an Gott vollkommen ablehnte und 7 Jahre im KZ Buchenwald saß, ging nach seiner Befreiung zum Pfarrer mit der Bitte, ihn zu taufen. Ich glaube, er war vorher Kommunist. Er sagte, dass ich in Buchenwald diesen Pfarrer Schneider kennenlernte und durch ihn das Evangelium, das sei die 7 Jahre Konzentrationslager wert gewesen. Von dem allem erfuhr Paul Schneider zu Lebzeiten nichts mehr, was seine Andachten aus der Einzelzelle, die Bibelworte, die er hinausschrie, bewirkten, denn er starb ja schon 1939. Aber was wird das für eine Freude im Himmel gewesen sein, als er den durch sein Zeugnis Geretteten begegnen durfte, dieser Frucht und dem Segen seiner Leiden. Amen.